Ich bleibe heute hier unten, weil ich einfach denke, ich bin eine Frau des Volkes und ich gehöre zu euch und ich passe nicht so wirklich auf die Kanzel da hoch. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich habe Ihnen heute was mitgebracht. Es war ganz schön schwer zum Reintragen, aber wer kennt das noch? Ein Riesenschloss mit einem Riesenschlüssel. Es ist wirklich das alte Kirchenschloss, das wir 1990 ausgebaut hatten, unserer Kirche. Und mein Mann hat sich das dortmals gekrallt. Und weil es heute so einen schönen großen Schlüssel hat, habe ich gedacht, das bringe ich heute mit, weil heute soll es nämlich um Schlüssel gehen. Ein wunderbarer Schlüssel, wenn der erzählen könnte. Wer hat heute Morgen einen Schlüssel dabei? Ich denke, jeder. Jeder hat eine Haustür, die er zuschließen muss. Jeder hat einen Autoschlüssel bei sich. Aber natürlich gibt es natürlich neben den klassischen Schlüssel gibt es natürlich heute auch noch ganz andere Dinge. Da gibt es Codes und Zugangsdaten und Fingerprint, mit denen man eine Haustüre öffnen kann. Und ganz viele Zahlenkombinationen, dass man in sein Büro reinkommt und die soll man alle im Kopf haben. Und Sie wissen selber, wie schwierig das ist, dass man die Zahlen dann irgendwo hintut, dass sie niemand findet. Aber diese Schlüssel- und Zahlenkombinationen haben alles eins gemeinsam. Sie sollen den Zutritt für Unbefugte sichern. Heute Morgen wollen wir uns auch beschäftigen mit so einer Geschichte, wo es um einen Schlüssel geht, um ein Schlüsselerlebnis. Eine Geschichte aus dem Neuen Testament, ein Offenbarungstext. Da hatte einer ein Schlüsselerlebnis und das war der Johannes. Und der Gemeindeleiter Johannes, das ist unser erster Punkt, der war reif für die Insel. Man geht davon aus, dass es sich bei dem Johannes um den Apostel Johannes dreht. Der ist reif für die Insel. Die römische Staatsmacht hatte das so beschlossen. Aber nicht so im positiven Sinne, wie wir das heute oft so sagen. Ich bin reif für die Insel und dann möchten wir mal gern ein paar Tage wirklich auf eine Insel fahren und gar nichts hören. Nein, so war das bei den Johannes nicht. Johannes war der Staatsmacht ein Dorn im Auge. Und so verbannte man ihn auf ein ödes Eiland, abgeschnitten von allen anderen Christen. Eine menschenleere Insel im Ägäischen Meer nahe der Küste der heutigen Türkei. Damals war das eine römische Staatskolonie. Es war die Insel Patmos. Sicher erlebt man dort eine atemberauschende Schönheit von der Schöpfung Gottes. Aber sonst war da wirklich überhaupt nichts los. Und ich denke, der Johannes, der hatte da auch Ängste. Er wusste gar nicht, wie es weitergehen soll. Er war alleine dort, er hatte niemand zu reden. Er musste sich wahrscheinlich seine Lebensmittel selber besorgen. Eine sehr unangenehme Situation für diesen Menschen, der eigentlich eine Gemeindeleitung unter sich hatte. So dachten die römische Staatsmacht, kann der Johannes wohl keinen Schaden mehr anrichten. Genau dort allerdings, in der Stille und Abgeschiedenheit, begegnet dem Johannes der auferstandene Jesus. Er begegnet ihm auf eine sehr eindrückliche Weise. Johannes hat das nie mehr vergessen und es war so ein Schlüsselerlebnis. Und er hat es aufgeschrieben, alle seine Gemeinden sollten sehen und hören, wie er Jesus gesehen und gehört hat. Und nun hören wir Worte aus der Offenbarung des Johannes. Im ersten Kapitel steht sein Schlüsselerlebnis auf Patmos, die Verse 9 bis 18. Der Auftrag an Johannes. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse an der Bedrängnis und am Reich und an der Geduld in Jesus, war auf der Insel, die Patmos heißt, um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu willen. Ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn und hörte hinter mir eine große Stimme, wie von einer Posaune, die sprach: Was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es an die sieben Gemeinden, nach Ephesus, nach Smyrna, nach Pergamon, nach Thyatira, nach Sardes, nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um, zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter und mitten unter den Leuchtern einen, der war einem Menschensohn gleich. Der war angetan mit einem langen Gewand und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie weiße Wolle, wie Schnee und seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße gleich Golderz, wie im Ofen durch Feuer gehärtet. Und seine Stimme wie großes Wasserrauschen. Und er hatte sieben Sterne in seiner rechten Hand und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Und sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint in ihrer Macht. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach: Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Können Sie sich diese Situation vorstellen, liebe Gemeinde? Wie überwältigt muss dieser Johannes gewesen sein, als er das hört und sieht? Eine Stimme wie von einer Posaune, eine Gestalt in einem göttlichen Glanz, prächtiger gekleidet als Kaiser und würdiger als ein Hohenpriester. Und die Gestalt hat Augen wie Feuer, die alle Dunkelheit durchdringen. Sie hat eine Stimme wie ein riesiges Wasserrauschen und niemand bringt sie zum Verstummen. Und sie hat Füße, die in der Glut stehen und so richtig pure Energie verkörpern. Und aus dem Mund von Christus geht das Schwert, was symbolisieren soll. Er hat das Sagen, was er sagt, das geschieht. Diese Gestalt hält sieben Sterne in der rechten Hand. Und diese sieben Gestirne in der Hand bedeutete: Ich bin der Herrscher über Himmel und Erde. Und auch die Kaiser der damaligen Zeit ließen sich so darstellen, um den Menschen einzureden, sie hätten die Macht über Himmel und Erde. Ob das Domitian oder Nero waren, sie hielten sich vor Gott. Johannes sieht eine Erscheinung, als wenn die hellste Sonne ihn anstrahlt. Es ist eine umwerfende Erfahrung. Ihm vergehen erstmal Hören und Sehen angesichts dieser Reinheit, Strahlkraft und Herrlichkeit von Jesus. Und er fällt, es würde uns alles so gehen, er fällt wie tot auf den Boden. Ja, liebe Gemeinde, Jesus ist schwer auszuhalten. Und erschreckend kann man dann eigentlich feststellen, in solchen Momenten, wie wenig wir eigentlich auch zu Jesus passen. Die Welt von Jesus ist eigentlich nicht unsere Welt. Aber doch, Jesus will uns in seiner Welt haben. Und deshalb ging er dem Johannes nach und deshalb geht er auch heute noch dir und mir und uns allen nach. Jetzt kommen wir nochmal zum Schlüsselerlebnis. Jesus berührt den Johannes, der niedergeschlagen ist, der nicht weiß, wie es weitergehen soll. Jesus berührt ihn in seinen Ängsten, in seiner Perspektivlosigkeit. Jesus berührt den, der am Boden liegt. Liebevoll wird er aufgehoben und neu belebt. Jesus erlebt, Johannes erlebt den Auferstandenen hautnah. Er hat seine Herrlichkeit gesehen, er hat seine Kraft gespürt. Johannes hatte ein richtiges Schlüsselerlebnis. Und dieses Schlüsselerlebnis des Johannes hilft uns, die Schlüsselfrage unseres Lebens zu beantworten. Diese große, schwere, wichtige Lebensfrage: Wer hat das Sagen in unserer Welt? Wer hat das Sagen in meinem Leben? Wer hat das Sagen bei wichtigen Entscheidungen? Wen beten wir an? Wer hat das Sagen? Für Johannes und die Christen seiner Zeit war es der Kaiser, der die Christen herausforderte. Der Kaiser ließ sich Gott und Heiland nennen. Er erwartete, dass alle ihn verehrten und ihm ihre Opfer darbrachten. In Ephesus sind bei Ausgrabungen große Leuchter gefunden worden, die genau denen entsprechen, die hier beschrieben sind. Im Halbkreis aufgestellt verströmen sie ihr Licht, und genau im Scheitelpunkt war eine Statue des Kaisers aufgestellt. Auch so ein Siebengestirn, wo sich der Kaiser anbeten ließ. Und die Spitzel des Kaisers passten genau auf, wer davor niederkniete und wer nicht. Und wer damals behauptete, Jesus sei der einzige Herr und Heiland, wer ihn allein anbetete, wer nur an ihn glaubte, der lebte ziemlich gefährlich. Niemand wusste, wer als nächstes verhaftet würde, jeden konnte es treffen. Als angeblicher Feind des Kaisers war das Leben der Christen in Gefahr. Und Johannes, der geschätzte Gemeindeleiter, war auf die Insel verbannt worden. Man hat ihn aus dem Verkehr gezogen. Der Kaiser saß scheinbar doch am längeren Hebel. Bestimmt stand der eine oder andere in der Versuchung, doch besser die Herrschaft des Kaisers anzuerkennen und dann in Frieden zu leben. Wer regiert? Wer regiert in unserer Welt? Wer spricht das letzte Wort? Diese Machtfrage, sie ist eigentlich eine Schlüsselfrage. Christsein kann man eben nicht nur auf einen Gottesdienstbesuch oder auf das Bibellesen reduzieren. Es gibt einfach Situationen, da müssen wir Christen auffallen. Und wir fallen auf, zum Beispiel, wenn wir in der Kantine zu Tisch beten. Wir fallen auf, wenn wir wie jetzt gerade sonntags zum Gottesdienst gehen und vielleicht nicht zum verkaufsoffenen Sonntag. Wir fallen auf, wenn wir uns zu politischen Fragen äußern, die unter Umständen gegen die Bibel verstoßen. Uns Mitteleuropäern kostet das meistens nicht mehr als ein hämisches Lachen, Lächeln unserer Mitgenossen. Aber wir brauchen deswegen nicht um unser Leben fürchten. Aber das wissen wir auch alle. Es gibt Länder, in denen sich heute Christen nur unter Lebensgefahr äußern können, an wen sie glauben. Und gerade in der letzten Woche hatten wir ja Besuch von dem Herrn Kienast von Obendorf. Und es war schon erschütternd, die Berichte, die er abgelegt hat, wie Christen in unserer Welt sich in Untergrundkirchen treffen müssen, damit sie Gottesdienste feiern dürfen, wo sie niemand sagen dürfen, dass sie Christen sind. Und wir dürfen hier so schöne Gottesdienste feiern. Wer regiert? Johannes erhielt den Auftrag, sein Erlebnis aufzuschreiben für die Gemeinden, die ich eingangs gelesen hatte. Und sehr interessant, ich habe das dann in einem Buch gelesen, die Reihenfolge macht auch ganz großen Sinn. Denn wenn der Bote der römischen Ringstraße folgte, erreichte er Gemeinden genau in dieser Reihenfolge. Also so viel zu den Offenbarungstexten. Johannes wurde es ganz neu vor Augen geführt, wer regiert. Und vielleicht hat der eine oder andere Gottesdienstbesucher auch schon ein solches Schlüsselerlebnis, wo er Jesus ganz nah spüren durfte. Und wenn man diese Menschen fragt, dann werden sie immer bezeugen, ja, Jesus regiert. Auch heute, auch in meiner Welt. Er ist der Herr auch meiner Zukunft. Ich schaue das immer gern an, die Sendungen beim Evangeliumsrundfunk, die heißen Mensch Gott. Und da gibt es ganz viele Menschen, die waren schon ganz tief unten und die hatten dieses Jesus-Erlebnis, die hatten Erscheinungen, die hatten diese Wärme, die sie spüren durften. Und Jesus regiert, er regiert auch heute noch. Und wenn Sie so ein Erlebnis hatten, schreiben Sie es auf. Wenn Sie so ein Erlebnis hatten, schreiben Sie es auf für Ihre Kinder, wie Sie von Ihrem Glauben ergriffen wurden, wo Sie weinten, wo Sie Tränen des Trostes erfahren durften, wo Ihnen das Herz schneller schlug, wo eine wohltuende Wärme sich in Ihrem Körper verbreitete, als Jesus Sie ganz zart berührte. Diese Vision des Johannes ist eine Kampfansage gegen alle weltlichen Ansprüche. Sei es damals die römische Weltmacht, seien es heute die großen politischen, religiösen, gesellschaftlichen Machthaber. Der wahre Herr der Welt sitzt nicht in Rom, auch nicht in Washington oder Moskau oder irgendwo sonst. Der wahre Herr der Welt ist der gekreuzigte, auferstandene und wiederkommende Jesus. Und dieses Bekenntnis, es stellt bis heute alle Machtverhältnisse in Frage. Und dieses Bekenntnis ist auch heute noch eine Provokation. Sehen wir uns den König Jesus an. Sehen wir den König Jesus. Auch dann, wenn es in unserer Welt ganz anders aussieht, können wir das glauben, dass Jesus Recht behält? In dieser chaotischen, ungerechten, von Krieg und Hunger gebeutelten Welt, Jesus Christus herrscht als König, alles ist ihm untertänig. Das ist nicht nur ein schönes Lied, sondern das will geglaubt werden und gelebt werden. Und Johannes hatte dieses Schlüsselerlebnis. Johannes hatte diese einzigartige Erfahrung, was im Leben zählt, was wichtig ist, was trägt, und konnte sein Leben ganz, ganz, ganz neu bewerten. Er schrieb es auf für die im Bibeltext genannten Gemeinden. Er schrieb es aber auch auf für uns heute. Jesus ist Herr und kein anderer. Kommen wir zum nächsten Punkt, der Schlüsselmann. Schließlich erfährt Johannes auf sehr eindrückliche Weise, wer der entscheidende Schlüsselmann ist. Es war ja nicht nur diese unglaubliche Erscheinung, die ich vorhin gelesen habe. Nein, er hörte ja auch noch diese Worte. Nachdem er wieder aufgerichtet wurde, hörte er drei Sätze, die es in sich haben. Es sind Worte mit verändernder Kraft. Zuerst, fürchte dich nicht. Hab keine Angst vor der gewaltigen Erscheinung des Herrn aller Herren. Hab keine Angst vor seiner Macht und Herrlichkeit. Hab keine Angst vor deiner eigenen Armseligkeit und Sünde. Und erst recht, hab keine Angst vor dem Kaiser, vor Soldaten, Gerichten, Prüfungen, wenn sein muss, auch nicht vor der Verbannung auf eine einsame Insel. Hab keine Angst vor Krankheit, Alter, Einsamkeit und noch nicht einmal vor dem Tod. Und auch uns heute gilt diese Zusage von Jesus: Hab keine Angst. Und mir persönlich, mir hat diese Zusage schon ganz oft im Leben weitergeholfen. Ich bin von Natur aus ein ganz ängstlicher Mensch. Einfach zu wissen, dass es da jemanden gibt, der das Problem mit mir gemeinsam zusammen durchsteht, auf den ich vertrauen kann, weil er mich liebt und einen Plan für mein Leben hat. Hab keine Angst. Es gibt nichts auf dieser Welt, was wichtiger ist als Jesus. Keine Schmach, keine Schande, kein Versagen, kein Scheitern, keine Schmerzen, keine Sorgen. Er ist da. Er trägt mich durch. Auch wenn wir um einen lieben Menschen trauern, er ist da. Denn das größte Geschenk überhaupt und der Sinn unseres Erdenlebens ist doch schließlich, dass wir in der Ewigkeit bei Jesus sein können. Hab keine Angst. Somit ist es absolut unerheblich, A, wie lange wir leben, B, was wir uns auf dieser Erde erarbeitet haben, C, welchen Schulabschluss wir haben oder welche berufliche Karriere wir hingelegen können, D, ob wir aus einem reichen, einflussreichen Elternhaus abstammen, E, wie kaputt und schlecht unser Leben verlaufen ist, F, welche Sprache, welche Hautfarbe, welches Geschlecht ich habe, alles egal. Jesus ist das Ziel. Und meine Hauptaufgabe im Leben besteht darin, immer mehr zu verstehen, was er mir sagen will. Immer mehr auf seine Worte zu vertrauen, immer mehr seine Botschaften an mich zu erkennen und zu verstehen, immer mehr Freude zu empfinden, dass er es gut mit mir meint und ich sein Kind sein darf. Jesus sagt, fürchte dich nicht, hab keine Angst. Und dann sagt er noch weiter, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Anfang und Ende sind umschlossen von ihm. Von unserer Geburt bis zu unserem Tod ist alles in seinen Händen. Und da ist alles inbegriffen, was unser Leben ausmacht. Es gibt da keine Ausnahme. Es gibt nichts, was er nicht in seinen Händen hält. Wir Christen, wir glauben an einen lebendigen, auferstandenen Herrn, der tot war, der die bittere Wirklichkeit des Todes kennt, aber der den Tod hinter sich hat. Kein anderer kann das so sagen. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Viele Menschen spielen sich wie Götter auf. Viele leben so, als wären sie unsterblich. Doch alles vergeht. Gott aber steht, ohne alles wanken. Von A bis Z, von Anfang bis Ende ist alles, wirklich alles umgriffen von ihm. Zuletzt zeigt der Auferstandene uns seinen Schlüsselbund. Zu einer einzigen Tür haben wir keinen passenden Schlüssel. Niemand von uns hat den Schlüssel zur Tür des Todes. Wie oft stehen wir Menschen weinend davor? Wie gerne hätten wir wohl alle schon einmal diese Tür wieder aufgemacht, um einen lieben Menschen wiedergesehen, der dahinter verschwunden ist. Der Tod ist wie eine Tür, die vor uns ins Schloss fällt und wir stehen ohnmächtig davor. Doch Jesus sagt, ich habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Und wie gut ist es zu wissen, da ist einer, der zu seiner Zeit diese Türen öffnen kann. Er hat das Sagen vor und hinter dieser Tür. Er ist der mit den entscheidenden Schlüsseln. Wie anders stirbt es sich mit diesem Wissen. Für Jesus Christus, unseren Herrn, ist die Tür des Todes nicht endgültig zu. Und darum singen wir, und wir haben es schon oft auf dem Friedhof gesungen, Jesus lebt, mit ihm auch ich. Tod, wo sind nur deine Schrecken? Er erlebt und wird auch mich von den Toten auferwecken. Ich mache noch kurz eine Zusammenfassung, dann sind wir am Ende. Angefangen haben wir reif für die Insel. Gönnen Sie sich eine Auszeit? Gehen Sie vielleicht wirklich mal auf eine Insel? und lassen sie die Natur, die Schöpfung auf sich wirken, dass Jesus auch in dieser Stille mit ihnen sprechen darf. Überwältigt. Lassen wir uns von der Größe Gottes überwältigen. Lassen wir es wirklich auf uns wirken, wo Gott uns berührt. Das Schlüsselerlebnis, wir können es nicht machen. Das kann uns nur Gott schenken. Aber falls wir sowas erleben, müssen wir es aufschreiben. Und wir dürfen noch heute mit solchen Erscheinungen rechnen. Wer regiert? Bekennen wir es vor der Welt, wer uns regiert, wer die Welt regiert? Und Jesus ist der Schlüsselmann. Hab keine Angst, ich bin bei dir, ich habe die richtigen Schlüssel. Nehmen Sie diese Worte Jesu mit in die neue Woche. Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Amen.